Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Design Clubs.
Wenn heute über die Autoindustrie gesprochen wird, dann über Handelsbeschränkungen, Absatzkrisen, Antriebssysteme oder Subventionen. Die Autokrise wird mal bejubelt als Ende der fossilen Denkweise, mal beklagt als Abgesang des Wirtschaftsmodells Deutschland. Willkommen im DDcast. Mein Name ist Rainer Gerisch. Im Windschatten dieser politischen Dimensionen haben sich die Apps zu einem relevanten Wettbewerbsfaktor entwickelt. Apps in und für PKWs spielen eine enorme Rolle im Umgang mit dem Fahrzeug. Für uns war das Grund genug, Simon Eses, der bei BMW an Standorten in Deutschland, China und den USA die App-Entwicklung verantwortet, zu sprechen. Simon hat für seine Generation eine charakteristische Laufbahn gemacht, vom Produktdesign hin zum App-Design. Seit Anfang diesen Jahres leitet er das Team Mobile App-Design innerhalb der BMW Group Design. Sein internationales Team arbeitet als Teil eines funktionsübergreifenden Entwicklungsprojekts an der Weiterentwicklung der BMW und Mini-Apps. Diese werden mittlerweile von über 10 Millionen Kunden weltweit genutzt. Mit Simon Eses spricht nun mein Kollege Georg Christoph Bertsch.
Ja, Simon, du bist aus München zugeschaltet. Wie geht's denn?
Gut geht's. Vielen Dank, dass ihr mir die Möglichkeit gibt heute.
Also ich finde es eine wahnsinnig tolle Möglichkeit, eben in dieses Thema einzusteigen, mit dir auch mit der Verantwortung, die du hast für diesen Bereich. Mal jetzt mal das ganz große Bild, also die Automobilbranche ist ja in einem massiven Umbruch, manche sagen auch in einer massiven Krise. Jetzt innerhalb dessen ist BMW natürlich eine der führenden Automobilunternehmen der Welt und die Marke zählt ja laut Interbrand zu den top-platzierten Global Brands, also sehr hochwertige Produkte, sehr gutes Image auch als Arbeitgeber, aber heute reden wir so ein bisschen auch darüber, wohin geht's. Und da würde ich auch direkt mit einsteigen. Also
wohin es geht.
Ja.
Bei einem Automobilkonzern und einem Mobilitätsanbieter natürlich immer eine interessante Frage. Also wie du schon sagtest, die Automobilindustrie ist in einer großen Phase der Veränderung, Digitalisierung, globale Krisen, Umweltthematiken und im Grunde genommen auch die Veränderung von Städten verändern auch das, was wir tun. Und das war vielleicht vorausgreifend auch einer der Gründe, warum mich BMW als Arbeitgeber interessiert hat. BMW hat das immer sehr proaktiv betrachtet und ist auch das Thema ziemlich proaktiv angegangen. Und ich glaube, das tun wir immer noch. Also anders formuliert, ist es für einen Gestalter, der Interesse daran hat, mitzuverändern und Dinge zu gestalten, ein wirklich guter Ort zum aktuellen Zeitpunkt.
BMW ist ein sehr beliebter Arbeitgeber. Da kommen wir ja nicht einfach so hin. Also wie bist du denn zu BMW gekommen?
Vielleicht hole ich da so ein bisschen weiter aus im Sinne von, wie ich mich entwickelt habe als Gestalter, beziehungsweise was so mein Lebensweg war bis zu diesem Punkt. Ich habe an der HFG Offenbach studiert. Und damals noch ganz klassisch Produktgestaltung, habe mich aber immer so an dem Zwischenbereich von Digitalisierung und Hardware bewegt mit den meisten meiner Projekte. Habe dann im Rahmen meiner Abschlussarbeit mich auch genau mit diesem Themenfeld auseinandergesetzt und mir die Frage gestellt, inwiefern es möglich wäre, das Internet ohne Internetprovider zu denken, beziehungsweise ohne Infrastruktur zu denken, die man so klassischerweise damit assoziiert, und habe ein dezentrales Kommunikationsnetzwerk als Abschlussarbeit abgegeben, damals auch ein gewisses Maß an Aufmerksamkeit damit bekommen. Das passte thematisch, glaube ich, so in den arabischen Frühling, in den das damals fiel. Im Rahmen vom Mia-Seger-Preis dann ja auch, wie gesagt, etwas Aufmerksamkeit erhalten. Von dort ging es dann, und das war nicht ganz ironiefrei, zur Telekom und konkreter zur Telekom Design und da in die Unit für New Business. Die Leute dort, und das war der Philipp Thesen, der das Team dort geleitet hat, der auch, glaube ich, mittlerweile sehr bekannt ist, der hat das Thema Payment versucht neu zu betrachten und zu identifizieren, ob für die Telekom da ein größeres Potenzial als Payment Provider beziehungsweise als Vermittler zwischen Banken und Nutzern interagieren kann. Das war noch weit vor Apple Pay und Co. Aber das heißt, glaube ich, nur, dass man damals an was Interessantem dran war, was dann sich eben ja an anderer Stelle dann manifestiert hat und wo dann auch der größere Erfolg entstanden ist. Danach hatte ich zwei Stationen bei Chell Germany. Das ist ein Teil der Samsung Group und mehr oder minder eine Kreativagentur. Und danach noch bei Designit hier in München eine Station. Und in dem Bewerbungsprozess für, das war tatsächlich nicht mal Designit, sondern schon die Stelle vorher, bin ich jemandem begegnet, Holger Hampf, dem heutigen Chef von Designworks, der damals noch bei Frog München das Studio geleitet hat und ja, scheinbar ein irgendwie Interesse an mir hatte, nachdem ich mich dort beworben hatte und keinen Erfolg bei Frog hatte. Und mir dann einige Zeit später schrieb, dass er jetzt bei BMW das Thema digitales Nutzererlebnis übernehmen würde und ob ich nicht Lust hätte, mal mit ihm zu sprechen. Und aus dem Gespräch wurde dann eine Anstellung und aus der Anstellung jetzt mittlerweile 8 Jahre. Und das fand ich, also bin ich bis heute dem Holger dankbar, der hat da Tür und Tor aufgemacht. Das ist, glaube ich, ein unüblicher Weg, um zu BMW und gerade zu Design zu kommen. Ich glaube, da sind sehr viele Leute auf einem wesentlich stringenteren Pfad unterwegs und auch mit mehr Hürden, also im Sinne von Werkstudentenphase, dann als Junior Designer hier anfangen. Den Weg bin ich nicht gegangen. Ich bin in dem Sinne von außen reingekommen und das war für mich ja, eine tolle Fügung und ich hoffe für das Team hier auch in einer gewissen Weise.
Ja, das ist ja spannend, weil wir hatten Philipp Thesen ja auch schon hier im Programm. Wir haben, also was da bei dir ja nicht zustande kam, Hartmut Esslinger haben wir ja gerade eine Trilogie gewidmet auch. Also von daher, das Thema Design Works ist auch bei uns schon im Programm gewesen. Wir hatten sowohl mit der Anne Farken als auch mit Tobias Adami gesprochen. Da geht auch direkt die nächste Frage hin, nämlich also in welcher Beziehung besteht denn euer Design Bereich zu Design Works, die ja jetzt nicht unmittelbar an dem Endprodukt arbeiten, sondern eher im größeren oder tiefer liegenderen Bereich.
Genau, also Design Works ist Teil von BMW Group Design, also sind Teil der Familie und dementsprechend bei uns sehr stark integriert. Design Works hat aber innerhalb von BMW Group Design eine besondere Aufgabe. Das ist das Thema Advanced Design oder war lange das Thema Advanced Design. Und da geht es vor allem darum, ja, so eine Art Trend- und Technologie-Scouting zu betreiben in Arealen, wo wir eben hier in München einen etwas schwereren Zugang haben. Und Design Works hat eben dann auch noch die Zusatzfähigkeit, mit Partnern zu kollaborieren. Und das tun sie auch sehr intensiv. Das heißt, mit anderen Industrien, mit anderen Sektoren und als Resultat dessen bringen sie eben dann auch nochmal sehr häufig neue Positionen bei uns in den Designprozess. Gleichzeitig oder zusätzlich sind aber auch viele von unseren, in Anführungszeichen, reguläreren Projekten in Zusammenarbeit mit Designworks entstanden. Und wir nutzen Designworks als ja interkulturelle Hubs mit den Standorten in L.A., und auf der anderen Seite in Shanghai und Beijing, was für uns natürlich unheimlich spannend und reichhaltig ist, da mit denen in sehr regelmäßigen Austausch zu gehen.
Es ist ja sehr interessant, dass dieses Thema des Industrieübergreifenden, was eben bei Designworks gelebt wird oder sozusagen zu deren DNA gehört. Darüber hatten wir auch ein Gespräch geführt mit der Chefvolkswirtin der KfW, der Fritzi Köhler-Geib. Die Sendung heißt auch Design bildet Brücken zwischen Industrien. Und das ist sehr interessant, dass ihr auch sozusagen Anregungen über Designworks aus anderen Industrien aufnehmen könnt. Ist das richtig?
Also das ist im Grunde genommen eine der Kernaufgaben von Designworks, das zu tun. Natürlich kollaboriert auch BMW Design ab und an mit Partnern, aber wir haben eben im Rahmen von den größeren Prozessen, in dem sich dann so ein Automobilhersteller bewegt, nur einen überschaubaren Freiraum, das zu tun. Und was Designworks da als Möglichkeiten hat, sind Insights sowohl im und beziehungsweise Tätigkeiten sowohl im Industriedesign-Bereich als auch im UX-UI-Bereich, im strategischen Bereich, und von denen profitieren wir sehr, sehr stark.
Jetzt ziehe ich mal so einen Schirm ein bisschen größer auf. Die Frage, wird BMW denn als Digital Player wahrgenommen? Das ist jetzt eine Frage, die auf dem Hintergrund von Tesla wird sozusagen damit irgendwie synonym gesetzt, obwohl andere genauso weit sind. Also wird BMW als Digital Player wahrgenommen oder wie würdest du das sehen?
Das ist eine interessante Frage. Ich finde grundsätzlich die Formulierung Digital Player bedeutet ja, dass es eine Auswirkung auf andere hat. Und da bin ich mir nicht sicher, ob das, jetzt ohne provokant klingen zu wollen, auch bei anderen Autoherstellern aktuell der Fall ist oder ob sich da nicht eher die Industrie gegenseitig challenged und zeigt, was eigentlich der Standard sein sollte. Und ich glaube, in dem Rahmen sind wir auf jeden Fall relativ weit vorne mit dabei, aber auf unterschiedlichen Ebenen. Ich glaube, da haben wir auch mit unserem Portfolio noch eine etwas, in Anführungszeichen, günstigere oder vielfältigere Aufstellung, dadurch, dass wir eben nicht nur BMW-Kernmarke sind, sondern bei uns hier in den Teams eben Entwürfe für BMW, Mini, Rolls-Royce und BMW-Motorrad entstehen, beziehungsweise dann auch für unsere Submarken wie BMW M. Da sind sehr unterschiedliche Use Cases am Werk, sehr unterschiedliche Kundengruppen am Werk. Das heißt, wenn wir über Digitalität nachdenken, dann ist das häufig eben auch im Kontext dessen. Und ich glaube, jetzt um wieder die Schleife zurückzufinden, im Automotive-Umfeld haben wir dadurch einen gewissen Vorteil. Und ich glaube auch, diese Positionierung im eher Premium- und Luxussegment erlaubt uns eben auch, bestimmte Dinge auszuprobieren und vielleicht eine Schippe draufzulegen, wo andere Hersteller dann vielleicht eher, sagen wir mal, konservativer oder stärker auf die Zahlen achten. Was wir natürlich auch tun.
Das kann ich mir vorstellen, das ist ja ein Wirtschaftsunternehmen. Also zoomen wir ein bisschen weiter rein, nämlich auf das Thema Apps. Also App ist natürlich ein vitales Thema für jeden Automobilhersteller. Natürlich auch für BMW. Also wo spielen denn Apps sozusagen eine zentrale Rolle bei dem Gesamtprodukt Automobil?
Mhm. Also vielleicht kann man das ganz gut an der Zeitleiste der meiner Verwalter im Unternehmen darstellen. Als ich vor 8 Jahren ins Unternehmen gekommen bin, glaube ich, damals gab es etwas mehr als 20 Apps, die vor Kunde irgendeine Art von Dienstleistung angeboten haben. Und bei uns ist dann ein sehr starker Schwund, also Reduktion der Anzahl dieser Apps und Zentralisierung vonstatten gegangen, und das ist, glaube ich, so das große Ziel, eine den Kunden begleitende Lösung anzubinden. Bestenfalls mit einer App, also einer Companion-App, mit klarer Orientierung im Sinne von dort ist das gesamte digitale Angebot beziehungsweise alle relevanten Informationen entlang der Customer Journey zu finden. Und ich glaube, wir sind auf einem recht guten Weg. Wir sind jetzt einstellig.
Wir hatten ja über Payment vorhin ganz kurz gesprochen. Also war ja diese Philipp-Thesen-Schleife da über die Telekom. Welche Rolle spielt das?
Payment ist eine relativ kleiner Use Case. Natürlich verkaufen wir Autos und tun das, glaube ich, auch sehr gerne. Im Sinne von, das ist natürlich für uns ein entscheidender Moment, um den Kunden abzuholen und auch zu begeistern. Das passiert zum aktuellen Zeitpunkt aber nicht zwingend über die App. Wir versuchen das Thema Wiederverkauf, also Faszination für Fahrzeuge aus der App heraus natürlich zu unterstützen, aber wir sind in dem Sinne eigentlich eher eine Nutzer-App. Das heißt, eine App, die sich vor allem um die Phase nach Kauf des Fahrzeugs darauf konzentriert.
Du hast vorhin den Begriff Companion-App verwendet. Also integriert es jetzt auch andere Produktgruppen oder geht es jetzt um ein Produkt? Also sozusagen diese App dich begleitet in deinen gesamten Use Cases mit diesem einen Produkt oder kann man von dieser App auch auf andere Produkte zugreifen?
Zum aktuellen Zeitpunkt ist es relativ stark auf das Fahrzeug fokussiert. Wenn wir mit Kunden sprechen, merken wir auch, dass, oder das Fahrzeug, was man besitzt, fokussiert. Warum sollte man das formulieren? Wenn wir mit Kunden sprechen, merken wir auch, dass das das Hauptaugenmerk ist. Natürlich können SAs gebucht werden, natürlich können digitale Zusatzdienste gebucht werden und natürlich geht es uns auch darum, über andere Produkte zu sprechen, also wieder das Schlagwort von davor, Wiederverkauf. Aber der Haupt-Use Case ist schon die Interaktion mit dem eigenen.
Jetzt gehen wir nochmal ein bisschen weiter rein in den Alltag. Und zwar, wie sieht denn so ein Team aus? Also wo sitzt ihr? Wir hatten eben auch in einem Gespräch mit Petra Schmidt in der letzten Sendung über Remote Work, New Work gesprochen. Sitzt ihr überhaupt irgendwo? Wie steuerst du dein Team?
Also wir sitzen, oder vielleicht muss man das wir definieren, das Team hier in München, das sind 5 Personen, das ist relativ überschaubar. Sitzt im Designbereich von BMW, was für uns auch kulturell total wichtig ist, denn faktisch sollten wir keine Einzellösungen entwickeln, sondern idealerweise etwas, was sich in das große Ganze integriert, das für eben, wie gesagt, nicht nur BMW, sondern auch die anderen Marken. Und dementsprechend ist da die Integration relativ hoch und wir gehören im Endeffekt zu einer der übergeordneten Abteilung, die sich auch um das gesamte digitale Nutzererlebnis kümmert. Das heißt also alles, was in irgendeiner Weise Pixel hat, Sound oder auch Geruch, was beim Automobil kein zu verachtender Umfang ist. Licht habe ich vergessen, ist auch ein großes Themenfeld. Das heißt, da sind wir integriert. Und darüber hinaus haben wir aber in den letzten Jahren als Gesamtorganisation festgestellt, dass das Thema Digitalisierung einfach einige große Aufgaben an uns stellt und haben in dem Umfang einige Joint Venture entwickelt oder in den Markt gebracht, eines davon in Portugal. Und dort haben wir dann nochmal für unser Themenfeld weitere 15 Personen, die ich tatsächlich begleiten durfte in den Weg in unsere Designkultur. Also ich war persönlich dort und habe beim Aufbau von dem Team beziehungsweise dem Designstudio dort mitgewirkt und habe da heute eine sehr, sehr gute und intensive Beziehung und Bindung hin. Das heißt, wir haben da nochmal eine große Gruppe und dann darüber hinaus gibt es nochmal Teams an den vorhergenannten Designworks-Standorten in China und in L.A., die uns eben im Rahmen unserer Weiterentwicklung begleiten und dann auch nochmal Insights liefern aus den jeweiligen Kulturkreisen.
Also das heißt ja 5 plus 15 in Portugal plus weitere Individuen in China und in den USA, die alle zusammen an diesem ganzen App-Kontext tätig sind.
Genau, und das ist, also vielleicht sollte ich das noch hinzufügen. Meine Aufgabe ist ja das Thema Design, also in dem Sinne, das im größeren Sinne gefasst, das Benutzererlebnis und die Markendifferenzierung. Da geht es sehr stark um, würde man im klassischen Sinne sagen, UI und Interaction Design. Wir haben dazu noch Kollegen, die sich um das Thema Usability kümmern. Wir haben noch Kollegen, die sich sehr stark um die Business Requirements etc. kümmern. Also das gesamte Team an Designern bei uns im Produkt sind etwa 50 Personen.
Das Thema Designsysteme steckt da natürlich mit drin. Also das heißt, also auf Basis welcher Systeme arbeitet ihr? Mal sozusagen das Framework oder eben auch die, kommen wir nachher noch drauf, ein bisschen diese Corporate-Fragestellungen. Wie und von wem wird das entwickelt? Also was davon entwickelt ihr und was davon kommt sozusagen aus den übergeordneten Corporate Design Vorgaben?
Also ein Designsystem hat ja unterschiedliche Ebenen. Das Framework, so nennen wir es tatsächlich auch bei uns, das wir nutzen, entwickeln wir selbst. Das heißt, es ist vollständig von unserem Team entwickelt worden im Laufe der letzten Jahre. Da kann man sicherlich auch von einer Evolution sprechen. Also es ist kein Nebenschauplatz, sondern einer der ganz entscheidenden. Wir haben eine App, die stetig wächst, die auch im Moment noch nach ihrem Relaunch in einem deutlichen Feature-Zuwachs ist jedes Jahr. Das heißt also auch die Anforderungen an Designsystemen werden immer größer. Und das Thema Qualität und Konsistenz ist eines, das uns sehr stark beschäftigt und bei dem wir großes Augenmerk auf die Möglichkeiten auch legen, die so ein Designsystem anbietet. Und das Team, ich würde sagen, etwa ein Viertel unserer Mannschaft ist mehr oder minder auf dem Thema und setzt sich damit auseinander.
Du hast eben das Qualität und Konsistenz genannt. Das ist natürlich ganz, also vom Corporate Design Prozess her relevante Faktoren. Also die Konsistenz sicher sozusagen als klassische Anforderung. Qualität auf dem Hintergrund einer wirklich super hochwertigen Marke wahrscheinlich genauso wichtig. Also diese beiden Aspekte, wie werden die denn getestet auch? Man kann natürlich sagen, ich habe eine Konsistenz, die entspricht meinem Framework-Vorgaben, die entspricht meinen Corporate Identity-Vorgaben, aber ist ja eine Wahrnehmungsfrage auch. Wird es als konsistent und qualitätvoll wahrgenommen? Wie wird es also wie testet ihr das? Kann ich da reinfragen oder ist das irgendwie Betriebsgeheimnis?
Nein, also ich glaube auch, dass sich gerade bei Apps das gar nicht so sehr unterscheidet von dem, was man an anderer Stelle erlebt. Also da wird mit Usability-Tests gearbeitet. Wir im gesamten Designbereich arbeiten stark über Clinics, also wo wir tatsächlich mit Kunden interagieren und auch die, in Anführungszeichen, Bedürfnisse abklopfen. Ich glaube, wenn man sich die meisten mobilen App-Entwicklungen anguckt, die eine gewisse Größe erreichen, sieht man so eine Maturity-Kurve. Die ersten Jahre sind da sehr stark auf Feature-Load ausgelegt und die Folgejahre gehen dann eben stärker in die Qualitätsdiskussion. Und ich glaube, wir haben ja in den letzten Jahren, wie gesagt, unheimlich viel an Themen integriert und dementsprechend ist Qualität gerade ein großes Thema.
Es gibt natürlich ein Gestaltungsthema, das sozusagen überall momentan schwebt, nämlich die ganze KI-Frage. Wir haben jetzt mit Christoph Grünberger, dem Head of AI bei Jung von Matt, mehrfach sehr intensiv auch über die extreme Geschwindigkeit der konstant neuen Software gesprochen, die da eben an den Markt kommt. Welche Rolle spielt denn KI bei euren Konzeptions- oder Entwurfsprozessen zurzeit?
Naja, da greift tatsächlich wieder der Punkt, den ich vorher erwähnt habe, nämlich unser tendenzieller Hang zum zur Geheimnistuerei. Wenn man KI verwendet, ist man natürlich in irgendeiner Art und Weise dann auch mit seinen Dingen publik. Genau an der Stelle sind wir relativ vorsichtig. Wir haben eigene Entwicklungen zu dem Thema. Wir beschäftigen uns stark damit auch im Designbereich und versuchen uns da in Anführungszeichen an dem, was wir draußen sehen, zu bedienen und das für unsere Bedürfnisse weiterzuentwickeln. Aber wir nutzen es wahrscheinlich nicht in dem Umfang, wie es ein Unternehmen tun könnte, das sich vollkommen frei bewegt. In dem Moment, wo wir über die nächste Generation eines Fahrzeugs sprechen, beziehungsweise Elemente davon in irgendeiner Art und Weise mit KI generieren, iterieren und bearbeiten würden, würden wir in eine ziemlich schwierige Situation kommen. Nichtsdestotrotz, also würde da wahrscheinlich meinem Team, das gegebenenfalls zuhört, da auch die würden mich schräg angucken, wenn ich sagen würde, das bewegt uns und interessiert uns nicht. Im Gegenteil, also es ist ein großes Thema und ich glaube, jeder von uns, das finde ich immer irgendwie eine ganz interessante Feststellung. Ich habe das Gefühl, jeder Designer, den ich momentan, mit dem ich darüber spreche, der erzählt mir, dass er mehr Geld privat in KI-Abos steckt als in Netflix, Amazon und Co. Per Monat. Und das ist, finde ich, schon eine ziemlich deutliche Entwicklung. Also das heißt, wenn so ein Thema uns so stark bewegt, dann glaube ich, wird das über kurz oder lang dann auch einen Impact haben.
Auf jeden Fall. Ich meine, da gibt es ja gar keine Frage. Ich fand es jetzt sehr interessant, dieser Aspekt sozusagen der notwendigen Privacy, der notwendigen Geschlossenheit eines Systems, wie du es jetzt bei euch beschrieben hast, das eben nicht mit öffentlich zugänglichen Softwares irgendwie arbeiten kann, sondern Eigenentwicklungen auch da eine Rolle spielen. Also das fand ich jetzt einen wichtigen Punkt. Aber zum Thema App-Design nochmal. Das Ganze hat ja eine unglaubliche Geschwindigkeit angenommen. Kann man das denn eigentlich noch an Hochschulen curricular lehren oder entwickelt sich das nicht einfach zu schnell, als dass es überhaupt noch irgendwie sinnvoll im Curriculum ankommen konnte?
Also ich glaube, ich habe ja das Glück, dass ich ab und zu selbst an Hochschulen tätig bin. Ich habe an zwei deutschen Unis zuletzt Kurse gegeben und viel mit Leuten interagiert, die auf dem Weg in den Disziplinen bzw. Industrie sind. Und ich hatte immer das Gefühl, dass es gar nicht so eine hohe Notwendigkeit gibt, sich jetzt spezifisch für ein Themenfeld wie Mobile App Design oder Automotive UI oder UX zu entwickeln, sondern dass es eigentlich an den Hochschulen ist, die Leute möglichst in Anführungszeichen offen und flexibel zu positionieren und in die Lage zu versetzen, sich mit verändernden äußeren Bedingungen umzugehen und Kompetenzfelder einfach anzubieten und den Leuten dann auch tatsächlich die Möglichkeit zu bieten, sich da rein zu entwickeln. Vielleicht andersrum formuliert, wenn ich mir anschaue, mit was für Menschen ich zusammenarbeite, dann sind das primär Menschen, die alle möglichen Hintergründe haben, aber ganz bestimmt nicht UX, UI für Automotive. Da sind vielleicht ein paar dabei, aber das waren dann eben auch eher Leute, die sich innerhalb ihres Studiums spezialisiert haben und sich da eher selbst hin definiert haben. Das Gros sind Menschen, die Produktdesign, teilweise Architektur oder vergleichbare Disziplinen studiert haben und sich dann ja im Laufe ihrer Laufbahn durch die dahin entwickelt haben.
Kommen wir mal zu der energetischen Seite des Ganzen. Also es gibt ja, wie gesagt, bei Bitcoin oder bei irgendwie Kryptowährung ist ja klar, das hat einen unglaublich energetischen Load, den das Ganze produziert und entsprechend auch entsprechende CO2-Emissionen. Ist das denn bei euch ein Thema, also in der App-Entwicklung, oder ist es, nehmt ihr das als relativ zu vernachlässigende Größe im Verhältnis zur gesamten CO2-Bilanz des Fahrzeugs wahr?
Also ich kann ja jetzt nur aus meiner persönlichen Erfahrung im Kontext App sprechen. Und das gesamte Unternehmen hat da Experten, die sich zu dem Themenfeld äußern. Aber innerhalb der App hast du, und da muss ich leicht schmunzeln, das kennen wir alle selber. Wir haben einen Kunden, der eine Batterieleistung pro Tag hat, die irgendwann nachts geladen worden ist. Und wenn Applikationen einen zu hohen Umsatz beziehungsweise einen zu hohen Energieverbrauch haben, warum auch immer, ob sie mit Backends kommunizieren oder innerhalb der App Umfänge laufen, die besonders energieeffizient sind, dann werden solche Applikationen sehr schnell gelöscht. Also in dem Zusammenhang, da sind wir per Default sensibel und versuchen natürlich eine möglichst leane und energieeffiziente Lösung anzubieten. Und dafür gibt es unterschiedliche Lösungswege und ich glaube, da sind wir auf einem ganz guten Pfad, auch im Sinne der Gesamteffizienz innerhalb der Entwicklung. Vielleicht kann ich das noch kurz erwähnen. Wir sind mit Flutter, das ist ein Frontend, auf dem unsere Apps laufen, wir sind eine der größten Flutter-Communities, das heißt größten Applikationen, die auf diesem Frontend laufen, das wiederum von Google entwickelt wird. Und Flutter hat sich damals, als wir uns für eine neue Plattform entschieden haben, angeboten und sich gemeinsam mit uns weiterentwickelt. Und ich glaube, gerade so dieses Thema effizient für mehrere OS, also das ist der USP von Flutter, gestaltet einmal und dafür wird dann von Flutter im Grunde genommen die Distribution auf unterschiedliche Frontends, also Android, iOS etc. übernommen. Mit solchen in Anführungszeichen Setups ist man, glaube ich, sehr effizient unterwegs und kann dann natürlich auch auf die Ziele einzahlen, die du vorher genannt hast.
Ich zoome jetzt nochmal auf, so gegen Ende des Gesprächs. Und zwar, für ein globales Unternehmen spielt ja die interkulturelle Kommunikation, das interkulturelle Verständnis ist ja eine große Rolle. Du hast ja vorhin schon gesagt, dass die Teams an verschiedenen Plätzen sitzen, die Kunden natürlich global überall. Also wie wirkt sich diese spezifische Interkulturalität in deiner Arbeit aus? Also ist das überhaupt ein Thema oder ist das sozusagen einfach schon eingepreist?
Also die Anforderung ist natürlich vorhanden, dass das, was wir tun, idealerweise global funktioniert. Unsere Applikation launcht in unterschiedlichen Märkten, aber es ist de facto bis auf eine Differenzierung zu China, wo das Angebot ein bisschen anders strukturiert wird, ein und dieselbe Applikation für BMW und Mini. Aber in der Interaktion, im Gestaltungsprozess macht das natürlich einen riesen Unterschied. Also wir haben, und vielleicht komme ich gleich doch nochmal aufs Produkt zurück, denn es gibt natürlich unterschiedliche Produkt- oder Kundenerwartungen. Aber als Designer ist es natürlich ein Riesenunterschied, in welcher Kultur du aufgewachsen bist, wie du Feedback gibst, wie du Feedback aufnimmst, inwiefern Dinge in Frage gestellt werden oder gestellt werden dürfen. Und ich glaube, da eine Tendenz zu erkennen, dass auch wenn wir sehr respektvoll mit zum Beispiel der chinesischen oder der auch der US-amerikanischen Kultur umgehen bei diesen Aspekten. Es gibt, glaube ich, schon eine BMW-Designkultur, die relativ stark ist und die sich auch in einer gewissen Weise durch eine eigene Charakteristika auszeichnet. Also zum Beispiel eine gewisse Offenheit, ein Bedürfnis, Dinge auch von innen her in Frage zu stellen, eben nicht zwangsweise immer nur der initialen Vorgabe zu folgen, sondern den Versuch zu machen, das Ganze gemeinsam weiterzuentwickeln. Und ich glaube, da können die meisten Designer oder Menschen, die sich in der Kategorie mit der Kategorie identifizieren, ganz gut mit umgehen. Und das fühlt sich auch für die meisten Leute, glaube ich, ganz heimelig an.
Dann kommen wir nochmal auf ein Thema, nämlich das umfassende Verständnis von Digital Design. Also in letzter Zeit ist ja der Begriff des Digital Design, also eines umfassenden Verständnisses des digitalen Entwerfens, also von den Devices über das Requirement Engineering bis zur ökologischen Dimension, das ist ein Riesenthema geworden. Gibt ja jetzt auch Lehrstühle dazu. Welche Rolle spielt denn dieses umfassende Verständnis des gesamten Digital Design für deine Arbeit?
Ich glaube, gerade mit dem Hintergrund, den ich selber habe, aber wo die meisten Leute, glaube ich, herkommen, die sich mit dem innerhalb dieses Themenfelds bewegen, ist es total erstrebenswert, dass Design innerhalb von Organisationen an Positionen gelangt, wo Entscheidungen mit beeinflusst werden können und auch mitgetrieben werden können. Jetzt konkret auf die Automotive-Industrie bezogen, hat man, glaube ich, gerade in unserem Segment einen gewissen Vorteil. Die Leute kaufen Produkte wegen Design und beziehungsweise Kaufentscheidungen werden sehr stark designbasiert getroffen. Wenn man wahrscheinlich so dieses Jobs-to-be-done-Modell auf die Automotive-Industrie anwenden würde, wäre es zwar naheliegend, dass die meisten Leute damit argumentieren, dass ein Fahrzeug gewisse funktionale Kriterien erfüllt, irgendwie Kofferraumgröße, PS und Effizienz. Aber de facto werden die meisten Kaufentscheidungen, wenn wir mit Kunden sprechen, dann doch auf Basis von sehr stark emotionalen und auch sozialen Faktoren getroffen. Und mit diesem Hintergrund im Kopf hat Design natürlich ein etwas anderes Standing innerhalb von einem Automobilhersteller. Das heißt nicht, dass wir auf alles einen Einfluss haben. Und ich glaube, das sieht man auch recht gut in dem Kontext dessen, was Design versucht zu bewegen. Also vielleicht nochmal kurz die Schleife zum Beginn und zum Anfang unseres Gesprächs gezogen. Der Grund, warum mich BMW interessiert hat, war damals diese, ich weiß nicht, ob das den Zuhörern geläufig ist, die 100 Jahre BMW Vision. Also das Unternehmen wird 100 Jahre alt und zeigt jetzt der Außenwelt nach der Phase von BMW i nochmal, inwiefern jetzt die nächsten Jahrzehnte aussehen könnten. Und in dem Zusammenhang wurden eigentlich alle Punkte adressiert, die ich für wichtig halte. Also wie am Anfang gesagt, Nachhaltigkeitsthemen, Digitalisierungsthemen, Elektrifizierung und auch da ging es auch an Themen vorbei, die das in Anführungszeichen tradierte Modell von 100 Jahre Blechbiegen und lautem Brummen sehr deutlich in Frage gestellt haben. Und das fand ich das eigentlich Interessante. Das war das, was mich primär interessiert hat. Also diese Möglichkeit, dass ein Unternehmen sich in der Phase befindet, in dem es sich selbst und das, was sich bislang gut verkauft hat, sehr deutlich in Frage stellt. Und als Designer ist das für mich eigentlich so der schönste Ort, also diese ewige Baustelle, dieses permanente Iterieren, das fühlt sich sehr nach zu Hause an.
Da kann ich natürlich die Frage anschließen, also wohin euer Weg in der nächsten Zeit, also meine 100 Jahre haben wir gerade besprochen, in der nächsten Zeit geht, also gibt es irgendwas, was du sozusagen allgemein sagen kannst, also neben der Produkt Politik oder dem äußeren Erscheinungsbild, wo du sagst, wo geht denn dieses Unternehmen hin?
Das ist eine gute Frage. Also jetzt wäre ich natürlich total dankbar, wenn ich irgendeinen Kollegen aus der Strategie neben mir hätte, der mir jetzt den perfekten Corporate-Sprech zur Verfügung stellt. Und ich antworte deswegen ganz persönlich als Simon. Also aus meiner Warte gehen wir in eine ungewisse Zukunft. Also wie man das ja auch rechts und links sieht. Ich glaube, das Automobil ist in einer gewissen Weise ein unheimlich guter Indikator für das, was mit Gesellschaft passiert. Und was ich nochmal hier erlebe, was mich positiv stimmt, ist, dass das Konzept, das erfolgreich ist, sich verändern darf. Und von daher weiß ich nicht, wo wir hingehen, aber ich bin mir relativ sicher, dass das Gehen relativ flexibel sein wird und dass wir da hoffentlich die richtigen Entscheidungen treffen werden. Das wünsche ich mir als Mitarbeiter, aber auch als Mensch, der in Städten lebt, wo Autos unterwegs sind und sich in einer Welt bewegt, die sehr zentriert auf dieses, oder zentriert, aber sehr, sehr stark auf dieses Produkt guckt, gerade in Deutschland. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon sicht oder hörbar geworden bin. Ich bin jetzt nicht der klassische Petrolhead. Also
das finde ich deshalb so wirklich auch bewegend, weil du sagst als Simon. Und klar, wenn das Ganze natürlich ein Corporate-Sprech, kann man da irgendwelche Dinge raushauen, die eben sozusagen einem allgemeinen Publikum gefallen könnten. Wir reden ja hier sozusagen innerhalb der Designszene im DD-Cast. Und von daher ist es eine Antwort eines Designers, der, wie du ja jetzt hier wirklich ausführlich dargestellt hast, mit einer sehr großen Verantwortung und auch mit einem sehr großen Blick auf sowohl das Große als auch das Kleine arbeitet. Deshalb gefällt mir die Antwort auch sehr gut. Und wenn ich schließe da jetzt im Grunde unsere noch offenere Frage an, nämlich dieses berühmte, was ist gut?
Also ich habe die natürlich gehört im Vorfeld und mir meine Gedanken dazu gemacht und habe Wikipedia-Artikel gelesen und mir die Frage gestellt, kann ich das definieren? Und ich bin zu dem Schluss gekommen, also das Gute für mich gibt es, glaube ich, in der Form nicht. Es gibt Dinge, die ich als gut empfinde. Das ist das Leben bejahende, das dem Leben Wind in die Segel gebende, das sind Dinge, die ganz zwischenmenschlich sind und die auch, glaube ich, sehr stark aus meinem persönlichen Kontext und dem Kontext Erleben von Welt als Mensch heraus resultieren. Als Designer fand ich, hat der Rams das natürlich unheimlich toll zusammengefasst, aber ich merke, und das ist das, was ich, glaube ich, hinzufügen kann zu dem, beziehungsweise dann zu deiner Frage, ich glaube, das, was gut ist, ist immer Kontext bedingt. Also ich glaube, es gibt ganz wenig Dinge, die nur gut sind. Also um nochmal einen Wikipedia-Artikel zu zitieren, ich glaube nicht, dass es dieses im Sinne von Platon dieses das Gute gibt, das zu dem alles strebt, sondern ich glaube, dass die Dinge immer zu betrachten sind unter dem Aspekt von wem dient es, wozu dient es und sind das Dinge, die uns gerade als Menschheit, Welt und ja, alles, was darauf lebt und gedeiht, gut tut. Und in dem Sinne, ja, ich habe keine richtige Antwort. Also im aktuellen Kontext kenne ich viele Dinge, ob das dieselben Dinge sind, und das passt, glaube ich, auch zu der Diskussion davor, die ich in 10 Jahren immer noch als gut bezeichnen würde. Das weiß ich nicht. Ich hoffe es.
Gut, aber das zeigt ja im Grunde erstmal, diese Kontextbezogenheit ist ja ein Thema, das auch sehr viel mit deiner Arbeit zu tun hat. Also dein Blick auf den Kontext oder die Arbeit mit den Apps im Kontext. Und es ist auch nochmal, für mich ist auch ein Spiegel der sozusagen des Denkens bei euch im Unternehmen. Also das finde ich ist durchaus mehr als eine rein subjektive Aussage. Von daher, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses sehr hochinformative und auch sehr reflektierte Gespräch mit dir und bin sehr froh, dass wir dich als Gast gewinnen konnten.
Vice versa. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Das war Simon Eses im Gespräch mit Georg-Christoph Bertsch. Apps werden eindeutig immer wichtiger für die Wertschöpfung in der Autoindustrie. Vollständig ersetzen sie die Hardware zwar noch nicht, aber im Verleihsystem, vor allem in Metropolen, geht es schon stark in diese Richtung. Die Stadt und wie man sie neu bauen kann, steht im Zentrum des nächsten DD-Cast mit dem Architekten Jürgen Engel. Er führt mit KSB Engel eines der größten Architekturbüros in Deutschland, hat an zahlreichen internationalen Standorten gebaut und vor kurzem unter anderem die größte Moschee der Welt in Algier errichtet. Mit ihm geht es um die lebenswerte Stadt, die Organisation eines solchen Studios und den Entwurf aus der Beobachtung heraus. Bis dahin wünschen wir euch wie immer alles Gute und eine kreative Woche, eure DD-Cast-Redaktion.